Wir sind in unserer Serie im 1. Korinther 6 angelangt. Und ihr erinnert euch, eigentlich wollte die Gemeinde nur ein paar Antworten auf drängende Fragen, die sie hatte. Sie hatte drei Männer zu Paulus weggeschickt, um diese Antworten zu bekommen. Aber er hat erst mal 6 Kapitel lang von was anderem geredet. 4 Kapitel lang über den Streit in der Gemeinde, über diese Gruppierung in der Gemeinde, dass sie nicht miteinander zurechtkamen. Er hat über so unangenehme Sachen wie Inzest geredet. Und das letzte Mal haben wir gehört, wie Reiche Macht ausübten und über Gerichte ihre Ansichten durchdrücken wollten. Heute kommt das Letzte, was er mit ihnen erstmal besprechen wollte, bevor er zum eigentlichen Thema kommt, das dann ab der nächsten Predigt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jemandem eine Frage stelle und der sagt, du, ich gebe dir gleich die Antwort, Jörg, aber vorher möchte ich noch mal mit was anderem vor dir reden. Das ist nicht besonders angenehm. Und auch heute ist nicht gerade das angenehmste Thema. Es geht um die Anziehungskraft der nackten Haut. Wir hatten damals ein Problem, das war nicht die Pornografie, über die wir heute in der Anwendung hauptsächlich reden. Da war mehr das Problem der Prostitution. Aber wir haben im Vorfeld besprochen, dass heutzutage das Virtuelle das weiter verbreitete Problem ist und ich deswegen darüber mehr sprechen möchte anhand des Textes. Paulus wollte erstmal darüber reden und ich kann mir vorstellen, wie so mancher in der Gemeinde damals in Korinth saß und gedacht hat, ich bin doch heute gekommen, um meinen erbaulichen Gottesdienst zu hören, um Gott zu verherrlichen und jetzt soll ich was über Sex hören? Das betrifft mich doch überhaupt nicht. Ich denke, wenn es euch nicht betrifft, zuerst seid dankbar. Ihr werdet heute einige Gründe hören, wo ihr dann noch viel dankbarer am Ende seid. Dass ihr nämlich merkt, was euch alles erspart bleibt, wenn das für euch kein Thema ist. Zweitens, wenn es euch nicht betrifft, es ist Wort Gottes, es wurde vorgelesen, es war ein Gemeindebrief und er wurde in der Gemeinde vorgelesen und aufs Wort Gottes wollen wir alle hören. Auch wenn wir erstmal denken, das hat vielleicht mit uns nichts zu tun. Dritter Grund für die Nicht-Betroffenen, ich glaube, an die Betroffenen brauche ich nicht erklären, warum sie zuhören sollen, oder? Dritter Grund für die Nicht-Betroffenen, ihr wisst besser, wie ihr für die anderen beten könnt. Ihr könnt euch besser hineinversetzen, was euch vielleicht fremd ist. Und ihr wisst, wie ihr für sie vor dem Herrn eintritt. Wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Leib, wir kämpfen zusammen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, heißt es in der Bibel. Und vierter Grund, es gibt Gründe, warum ihr nicht betroffen seid. Und da werden wir auch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und wenn ihr darüber nachdenkt und merkt, was euch davor bewahrt, könnt ihr besser anderen helfen. Ihr müsst nicht über das Thema reden. Ja? Also ich weiß, das ist nicht für jeden so das Thema, wo er gerne redet drüber. Aber man kann über bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Großzügigkeit, da kann jeder drüber reden. Da braucht es nicht um Sex gehen. Hat aber mit Sexualität viel zu tun. Das ist eine positive Eigenschaft. Gehen wir erstmal in den Text. 1. Korinther 6 bitte ich euch aufzuschlagen, ab Vers 12. Und zum Hintergrund lese ich, bevor ich den ganzen Text vorlese, erstmal den Vers 16. Er spricht nämlich nicht ganz klar an, was er denn genau meint. Die Korinther wussten ja, was los war. Aber es gibt hier so 2, 3 Hinweise, woraus man schließen kann, was es wohl war, was damals passiert war. Im Vers 16 sagt er, wisst ihr nicht, dass wer sich mit einer Prostituierten verbindet, ein Körper mit ihr ist, ein Leib mit ihr ist. Also das Problem war höchstwahrscheinlich die Prostitution, was in Korinth nicht verwunderlich war. Das war eine Großstadt, Hafenstadt, und hatte einen Aphrodite-Tempel mit 1000 Tempeldienerinnen, das ist historisch verbürgt, die Prostitution, religiöse Prostitution angeboten haben, um sich mit der Göttin zu vereinigen. Da haben die Korinther nichts dabei gefunden. Also wenn wir nackte Haut auf Plakaten sehen, im Internet, woanders, damals war es schlimmer. Es war definitiv schlimmer, weil da hat sie wirklich gar keiner einen Kopf drum gemacht. Das war normal in der griechischen Gesellschaft, vor allem in Korinth. Es gab ein Sprichwort, korinthisieren, das war besonders lasterhaftes Leben. Und deswegen, weil sie in so einer heidnischen Umgebung lebten, kamen die Probleme auch in die Gemeinde. Da kam es also durchaus bei der Gemeindesitzung vor, dass die Ältesten hinstehen mussten und sagen mussten, leider sind ein halbes Dutzend unserer Männer im KJE diese Woche im Tempel gewesen und haben die Dienstleistungen der Prostituierten angenommen. Und einige waren entsetzt und andere sagten, na und, wir haben doch die christliche Freiheit. Das war die Situation wirklich damals. Kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Und jetzt fangen wir mal mit dem Text an, ab Vers 12. Zuerst greift Paulus einen Slogan der Korinther auf. Ich werde gleich erklären, warum ich das weiß, dass das ein Slogan der Korinther ist. Alles ist mir erlaubt, haben die gesagt. Aber, erwidert er, es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt. Aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Jetzt zitieren die Korinther ein Sprichwort. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen, aber Gott wird diese und jene zunichte machen. Soll heißen, jeder hat Hunger, also isst er. Als Sprichwort gemeint, naja, der Körper hat Bedürfnis nach Sex, also befriedigen wir das Bedürfnis nach Sex. Speise für den Bauch, Bauch für die Speisen, wird eh vernichtet eines Tages. Was erwidert er? Der Leib, der Körper ist aber nicht für die Unzucht, also für jede Vorehe oder außereheliche Sexualität oder Prostitution, sondern der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Sie waren im ganz wirren Denken drin und jetzt muss er ein paar Sachen korrigieren und wird relativ deutlich, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi und die Glieder einer Prostituierten, einer Hure zusammenfügen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer sich mit einer Hure verbindet, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, 1. Mose 2, die zwei ein Fleisch sein. Wer sich aber mit dem Herrn verbindet, der ist ein Geist mit ihm. Jetzt kommt die erste von zwei Aufforderungen. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. Als ich das, erstmal, warum ich sage Korinther und nicht. Alles ist erlaubt, wird hier gesagt. Es ist natürlich nicht alles erlaubt. Unzucht war im Alten Testament verboten, ist im Neuen Testament verboten und wird auch in Zukunft in der Bibel verboten sein. Es ist nicht alles erlaubt, das ist einfach eine falsche Aussage, das ist keine göttliche Aussage. Die wird auch nicht nur eingeschränkt. Unsere christliche Freiheit erlaubt nicht alles, das ist ein Slogan der Korinther. Und ihr seht, er setzt gleich dagegen, nicht alles ist nützlich. Bisschen komische Formulierung, werden wir gleich gucken, was uns das bringt, dass er so herangeht an die Sache. Alles ist mir erlaubt, setzt wieder dagegen, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Eine Sucht kann ja wohl nicht gut sein. Jetzt sagen sie, die Speisen sind für den Bauch und in Vers 14 sagt er dann dagegen, der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Er sagt genau das Gegenteil. Der Bauch ist für die Speise und er sagt später, der Herr ist für den Leib. Wieder voll das Gegenteil und Gott wird diese und jene wegtun und er sagt im Gegenteil, er wird uns auferwecken und dieser Körper wird eben nicht vernichtet, sondern er wird wieder genommen und wird auferweckt werden. Es ist nicht egal, was wir mit unserem Körper machen, das war ja die Denkweise von den Korinthern, sondern es wird einen zukunftslosen Körper geben und deswegen sollen wir auch gut mit ihm umgehen. Diese Zitate kommen dauernd im Korintherbrief vor, deswegen erwähne ich es jetzt kurz. Und die meisten Ausleger beschreiben das in ihrer Auslegung sehr gut. Ab und zu gibt es mal welche, die das dann als das Wort Gottes nehmen. Das haben wir bei, beim Götzendienst, wir haben es bei Kopfbedeckung, wir haben es bei Zungenrede. Immer wieder sind Aussagen von Korinthern dabei, die dann widerlegt werden. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Ja, was sagt man jemand, der sagt, alles ist mir erlaubt? Und was ist das Denken dahinter? Das ist griechische Philosophie. Also in Griechenland hat man gedacht, dass die obersten Götter rein selig sind, reine Geistwesen. Und dann manifestieren sie sich und werden immer geringere Götter, bis sie irgendwann kommt dieser Geist zum Menschen in den Körper rein. Der Körper selber ist aber nur eine Kleidung oder ein Gefängnis. Der Körper ist schlecht und unwichtig. Das ist griechisches Denken. Ja? Also das Einzige, was zählt, ist die Seele. Jetzt kannst du daraus zwei Schlussfolgerungen machen. Wenn dein Körper nichts mit dem Göttlichen zu tun hat, dann haben die einen gesagt, na dann kann ich ja machen, was ich will. Es hat ja mit meiner Seele nichts zu tun. Deswegen hatten die auch kein Problem, in den Tempel zu Prostituierten zu gehen. Die anderen, und das sehen wir im nächsten Kapitel, sagen dann im Gegenteil, wenn der Körper so schlecht ist und nur meine Seele wird auferweckt, dann werde ich meinen Körper knechten. Und das war die andere Fraktion in der Gemeinde, die hatten dann auch in der Ehe keinen Sex. Lesen wir das nächste Mal. Mit der Begründung, Sex ist schmutzig. Kennen wir aus der Kirchengeschichte. Beides fußt auf demselben Denken. Es gibt die gute Seele und es gibt diesen schlechten Körper. Und er geht genau dagegen vor und sagt, nein, nein, unser Körper ist eben nicht schlecht. Und was haben wir als letzte Aufforderung gelesen? Verherrlicht Gott mit eurem Körper. Gott will, dass wir nicht nur mit unserem Geist, unserer Seele anbeten, sondern wir beten auch mit unserem Körper an. Das ist eine ganz faszinierende Sache, wo wir nachher hinkommen werden. Er fängt aber jetzt erstmal sehr erstaunlich an. Eigentlich bei Null. Also ich hätte ja erwartet, dass er sagt, schaut mal, im Alten Testament steht dieser Vers, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Und natürlich darfst du dann auch nicht zur Prostituierten gehen. Macht er aber nicht. Er fragt erstmal, bringt es euch was? Er stellt ernsthaft die Frage, bringt euch, und wir wenden es heute auf Pornografie an, bringt euch Pornografie was? Und als ich das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, habe ich gedacht, das willst du nicht ernsthaft fragen, oder? Man weiß ja, dass es schlecht ist. Trotzdem machen wir es. Ja, Statistiken erwähne ich jetzt nicht, aber sie sind grauenvoll. Auch bei Christen. Da ist etwas besser, vor allem bei den Frauen, die in den letzten Jahren stark aufgeholt haben. In meiner Jugend war das ein Männerproblem, inzwischen immer mehr Frauen auch. Aber es ist ein weit verbreitendes Problem. Und er fragt erstmal, was bringt es dir? Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren, als ich was anderes vorbereitet hatte, habe ich gedacht, ja, da machst du dir mal Gedanken. Was bringt dir denn eigentlich Pornografie? Und die Gedanken gehen wir jetzt mal miteinander durch. Hier sind jetzt erstmal nur die negativen Sachen aufgeschrieben, die positiven kommen noch. Also ist klar, was ist eigentlich Pornografie? Weil er sagt es natürlich, weil er sagt, es bringt dir letztendlich nichts. Und trotzdem macht man es. Warum? Es gibt mir Zugang zu einem Teil von etwas. Aber auf der anderen Seite verwehrt es mir gleichzeitig den Zugang zum Ganzen. Das ist das Gefährliche und das Perfide an der Sache. Ein Teil bekomme ich, nämlich das Vergnügen, die Erregung, aber das Ganze, was eigentlich sein sollte, von Gott bekomme ich nicht. Also, was ist Pornografie? Pornografie ist normalerweise anonym. Heute wird es etwas persönlicher durch die modernen Möglichkeiten. Aber normalerweise verstecke ich mich in der Anonymität. Das ist Kennzeichen von Pornografie. Man macht das nicht öffentlich. Es läuft keiner rum mit einem T-Shirt. Ich habe gestern Pornografie geschaut. Da ist man nicht stolz drauf. Ja? Ich kenne ganz selten Leute, die das positiv irgendwie mal erwähnen. Extrem selten. Man macht das anonym, man macht das im Versteckten. Wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, was ist dann das eigentliche Kern einer Beziehung? da ist ein Gegenüber, ein bestimmtes Gegenüber. Kein austauschbares Gegenüber wie in der Pornografie, sondern ein bestimmtes. Nicht eins, das ich dauernd wechseln kann nach meiner Stimmung, sondern eins, das immer da ist mit seinen positiven Dingen und seinen negativen Dingen. Wenn ich jetzt Einstiegsalter inzwischen im Grundschulalter zwischen 9 und 11 Jahren mit Pornografie, wenn ich jetzt angenommen, ich fange erst mit 15 an, mach das 10 Jahre lang, dann heirate ich. Was habe ich in dieser Zeit gelernt von der Pornografie? Ich habe gelernt, immer ich-bezogen Sexualität zu erleben. Weil ich mache es immer dann, wenn es mir gut tut. Sexualität von Gott ist aber gedacht, dem anderen etwas zu geben und ihm geben, dann auch Freude zu empfinden. Ich habe aber 10 Jahre lang gelernt, dass es immer um mich geht. Ich drehe mich immer nur um mich, nicht um mein Gegenüber. Ich habe gelernt in der Pornografie, dass sie jederzeit verfügbar ist. Also wenn ich nicht beobachtet werde. Aber mit Handys ist es heute eine einfache Sache. War früher ein bisschen schwieriger zu meiner Zeit. Da musste man noch an den Kiosk gehen und was kaufen oder bis nachts nach Mitternacht aufbleiben. Die Technik hat es extrem verfügbar gemacht. Überraschung, bei deiner Frau kannst du keinen Knopf drücken zu jeder Uhrzeit. Das geht nicht. Du kannst auch nicht gerade Streit gehabt haben und dann zack geht's. Du kannst das vielleicht. Und das hast du 10 Jahre lang in der Pornografie gelernt. Aber jetzt hast du da einen Gegenüber, einen Menschen. Und dieser Mensch, da hast du auf einmal keinen Zugang mehr da. Und du hast nie was anderes gelernt davon. Du bist fixiert auf körperliche Erregungslust und hauptsächlich audiovisuelle Sachen, dass man sieht und hört. Keine Berührung, nicht dieses, wie soll man es ausdrücken, sowas Innerliches, was man gar nicht so, Gefühle, ja, was da so mitschwingt und diese Dinge. Ist alles gar nicht da. Ja? Das irritiert mich ein wenig, aber egal. Ja? Und auf das, was man schaut, nicht auf alle Sinne, auf Persönlichkeit. Ja? Unendlich variabel habe ich reingeschrieben. Theoretisch kann ich mir die Traumfrau jetzt als Mann gesprochen basteln, die ich haben will. Ja? Die was weiß ich, Baggerfahrerin aus Polynesien, die mich irgendwie besonders interessiert. Oder irgendwas anderes Absurdes. Ja? In Wirklichkeit, wenn man die Forschung anguckt, verengt sich das oft sehr. Es verengt sich oft auf einen ganz bestimmten Typus, ganz bestimmte Dinge, die man anschaut, und dann wird man nur noch von diesen Sachen angesprochen. Und wieder, dann hast du eine Person vor dir, die das nicht bieten kann und nicht bieten will. Konsum, klar, Konsumhaltung. Und du verlierst deine Fähigkeit, selber wirksam zu werden, selber was zu erschaffen, selber Lust und Lebendigkeit zu schaffen. Das ist, was Pornografie bringt. Ein Weg in eine Sackgasse. Die Frage ist jetzt, warum stellt er diese Frage, dass wir darüber nachdenken und wie kommt man da raus? Die meisten Christen, die ich kenne, wollen da raus. Ich muss da ganz, ganz selten Diskussionen führen, warum das schlecht ist. Ja? Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal davon aus, dass wer davon betroffen ist, es versucht rauszukommen. Warum ist das jetzt so schwierig? Warum klappt das so wenig? Wir sollen ja fliehen, hat er gesagt, vor der Unzucht. Aber irgendwie werden wir trotzdem erwischt von den Leuten oder von dem, wovon wir fliehen. Weil da eben etwas tiefer in uns sitzt, wo in dem Moment größer ist als wir. Wir sagen, nein, ich gebe dem heute nicht nach, aber wir haben nichts, was größer ist als diese Sucht, als dieses Verlangen, das wir da haben. Ich lese euch mal Sprüche 7 vor, weil das ist das Nächste, was es kommt. Es nimmt uns gefangen mit der Zeit. Das war ja seine nächste Frage. Alles ist erlaubt, okay, aber es soll euch nichts gefangen nehmen. Jetzt schauen wir mal Sprüche 5 bis 7. Darauf bezieht er sich nämlich, nach meiner Überzeugung, von seiner Gliederung her. Große Kapitel über das Thema. In Kapitel 7 ab Vers 6 sehen wir einen Mensch, der aus dem Fenster seines Hauses schaut. Und was sah er? Er sah unter die Unverständigen umher und erblickte unter den Söhnen einen törichten jungen Mann. Der ging auf der Gasse zu ihrer Ecke, also von so einer gewissen Frau, und lief daher auf dem Weg zu ihrem Haus, in der Dämmerung am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurenschmuck, listig, wild und unbändig, sodass ihre Füße nicht in ihrem Haus bleiben könnten. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Sie ergriff ihn und küsste ihn und unverschämt und sagte zu ihm, ich hatte heute Dankopfer zu bringen, religiös ist er auch noch, und habe meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich herausgegangen, um dir zu begegnen, dein Gesicht zu suchen, und ich habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön gemacht mit bunten Teppichen aus Ägypten, das war Luxus, ja. Komm, lass es uns genießen bis zum Morgen und lass uns in Liebe schwelgen, denn der Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldsack mit sich genommen und wird erst am Tag des Vollmonds wieder hereinkommen. Völlig gefahrlos können wir jetzt einen Rausch haben, wie du ihn noch nie erlebt hast. Aber was ich interessant finde, wie Salomo es hier beschreibt, dieser Mann, dieser törichte Mann, der da beobachtet wird, der läuft im Vers 8 in der Dämmerung, am Abend, in der Nacht, als es dunkel war. Wie lang ist das? In der Dämmerung, am Abend, in der Nacht. Der läuft mehrere Stunden rum in diesem Dorf, getrieben von seiner Lust und seiner Erregung. Er will es nicht, behaupte ich jetzt, aber er wird immer mehr dahingezogen, weil er ein Gefangener ist. Schon im Alten Testament. Was ist in so einer Situation größer? Und da hat mir Peter mal geholfen. Wir waren Kameraden bei der Bundeswehr, also schon 30 Jahre und länger her. Und bei der Bundeswehr gab es eine Regel. Auf eurer Stube durften außen in der Grundausbildung, wohlgemerkt, in der Grundausbildung, durften auf der Stube keine Bilder von nackten Frauen hängen. Nur im Spind. Da war es erlaubt, aber nicht außen. Ja? Gab mal eine große Diskussion bei uns, weil einer hat so ein Bild aufgehängt. Wir waren zu neunt auf der Stube, drei Christen, und dann war das Bild wieder weg. Eiserne Regel. Aber nach der Grundausbildung galt diese Regel nicht mehr. Wir kamen also auf die Schicht und jeder kam auf ein Vierbettzimmer. Da waren schon drei gestandene Soldaten und wir, also alles Wehrpflichtige wie wir, und wir dazu. Peter hat es nun besonders schlimm erwischt. Sein Zimmer war tapeziert, und das muss man den Jungen noch erklären, es gab damals sogenannte Herrenmagazine, wo innen drin rausklappbar nackte Damen drin waren. Ja, so die Größe. Gab es damals noch. Gibt es jetzt, glaube ich, auch noch, ja, aber verschwindet immer mehr. Sein Zimmer war tapeziert damit. Und ich meine tapeziert damit. Kein Zentimeter dieses Zimmers war die Wand mehr zu sehen. Überall hingen nackte Frauen. Überall. Er hat sie gebeten, ob sie die nicht abhängen könnten. Macht es mal mit Soldaten. Keine Chance. Also hat er verhandelt. Hat er gesagt, gut, wir sind zu viert. Macht es doch wenigstens so, jedem gehört eine Wand und auf meiner Wand hänge ich sie ab. Dann haben sie gesagt, gut, machen wir. Du kriegst die Fensterfront. Und die war wirklich nur Fenster. Das hieß, es blieb alles beim Alten. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr nach einer Nachtschicht, wir hatten einen Vierer-Schichtdienst im Wechsel, ja, total müde morgens kommt und dann die Frauen bewundern dürft. Ihm, und das hat mich so beeindruckt, ihm hat es nichts ausgemacht. Er war immun dagegen. Er hatte keinerlei Anziehungskraft von diesen Frauen. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich weiß es nicht mehr aus dem Gedächtnis, also lasst es mich nicht beschwören. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit ihm drüber geredet habe oder ob das nur meine Schlussfolgerungen waren. Aber er, das muss man wissen, wuchs allein bei seiner Mutter aus, weil seine Mutter verwitwet war. Und er hatte, so habe ich mir das gedacht oder geredet, eine dermaßen hohe Meinung von Frauen, dass für ihn es niemals in Frage kam, die als Objekt zu benutzen und in einer falschen Weise auf die zu schauen. Und da habe ich was gelernt. Er war genauso ein Mann wie ich, aber er hatte was Größeres. Und dieses Größere war diese tiefe Achtung, die sich bei seiner Mutter in ihn ins Innerste hineingebracht hat, wo ihn dafür bewahrt hat, da auch nur einmal hinzugucken. Flieht die Unzucht. Und zwar, wenn wirklich der Kampf da ist. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil, Körper, ja, Körper, Sexualität, denken immer die Korinther, das ist nur auf den Körper reduziert, ist natürlich völlig falsch. Ja, da ist die Seele genauso da und Beziehung. Beziehung zum Partner und Beziehung zu Gott, wie wir nachher sehen werden. Und jetzt ist die Frage, warum kommt man nicht davon los? Und da war was auch mal hilfreich, was ich gehört habe. Oft denkt man ja, wenn man jetzt noch nicht in der Beziehung ist, naja, das höre ich dann auf, wenn ich eine Beziehung habe und wenn ich dann die Sexualität genießen kann. Kennt ihr die Statistiken, was passiert, wenn man heiratet, wie die Pornografie, die zurückgeht? Also sie geht zurück, das schon mal vorab. Du kennst sie. Wie? Oh, ist nichts mehr da. Also an mir liegt es nicht.
Es gibt ein Problem, macht ihr keine Gedanken. Wir haben nichts gemerkt.
Wir haben nichts gemerkt, gut, okay. Ja, ich sehe auch nichts auf dem. Okay, gut. Ist nicht so wichtig, ich erkläre es jetzt. Ja? Technik will heute nicht. Wo war ich? Wie? Statistik, danke. Ja. Also, geht die Pornografie um 10% zurück, um 30, um 70, um 100? Was würde man denken? Naja, jetzt kann er ja den Sex ja genießen. Also, 100, 90, 80? Also 50% geht sie zurück. Warum? Schade, jetzt wäre es echt gut. Weil es nicht um Sex geht. Nicht nur. Sondern da stecken Bedürfnisse, tiefere Bedürfnisse dahinten. Und das könntet ihr jetzt sehen, wenn es klappen würde. Also erkläre ich euch das, was da steht. Hinter jeder Sucht, und das ist eine Sucht, wenn das dich gefangen nimmt, das weißt du dann auch schon selber, hinter jeder Sucht steht eine Sehnsucht. Und die kann bei den Menschen ganz unterschiedlich sein. Ich nenne mal einfach ein paar. Es gibt Leute, die haben Sehnsüchte nach Abenteuer. Sind neugierig, wollen einen Kick haben. Und da habe ich mal in der Zeitschrift was gelesen, was ich so dermaßen dämlich fand, dass ich es euch unbedingt erzählen muss. Das ist nämlich 15 Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema des Artikels war, aber ein Psychotherapeut hat über einen Mann berichtet, der fremdgegangen war. Und der kam zu ihm in die Therapie, weltlicher Psychotherapeut, kam zu ihm in die Therapie und hat gesagt, ich liebe meine Frau und meine Kinder, aber auf Geschäftsreise, ich muss fremdgehen. Ich muss, es zieht mich, ich kann nicht anders. Und dann hat er geguckt, was ist denn da für eine Sehnsucht dahinter? Und das fand ich jetzt wirklich dämlich, ja? Aber ich sag's euch. Er hat gesagt, ich will Abenteuer haben. Mir ist das zu langweilig daheim. Sexualität ist alles toll mit meiner Frau. Darum geht's gar nicht. Aber ich will Abenteuer. Und er hat sich diesen Nervenkitzel in dem Hotel geholt mit einer Affäre. Und der Psychotherapeut hat ihm geraten, ja, dann machen Sie doch was mit Abenteuer stattdessen. Bungee-Jumping zum Beispiel. Und das sind halt die Geschichten aus dem echten Leben. Er hat Bungee-Jumping angefangen und er ist nicht mehr fremdgegangen. Es ist so dämlich. Es ist so absolut dämlich. Ja? Aber warum hat er das gemacht? Weil da Sehnsüchte da waren. Und warum schaffe ich es nicht, wegzuklicken oder den zu halten? Weil da mehr dahinter ist als nur Sexualität. Und das muss man angehen. Und deswegen fragt er, was nützt es euch? Anderes Beispiel. Es gibt Bindungsbedürfnisse. nach Bestätigung, nach Selbstwert, nach Intimität. Ich kenne eine Schwester, die hatte eine große Schwäche, sie musste immer im Mittelpunkt stehen. Sie hat dann geheiratet, alles wunderbar. Und dann kam ihr Mann in eine Krise und sie stand nicht mehr im Mittelpunkt. Und dann war da dieser nette Kollege, mit dem man zusammen ein Projekt hatte. Und sie hatte noch eine zweite Schwäche, dass sie nämlich manchmal mit Männern nicht weit genug Abstand hatte. Und dann haben sie sich bei ihm daheim getroffen, statt bei sich als Familie, als Ehepaar. Ja, ja, dann war es passiert. Warum? Es ging nicht um die Sexualität an sich. Es ging darum, dass ihr Mann in einer Phase, wo er total unten war und wo man das auch hätte durchstehen müssen, klar, ihr nicht das gegeben hat, wo sie dachte, dass sie es braucht. Das ging da um mehr. Drittes Beispiel. Was machst du nach einem anstrengenden Tag, wenn du nach Hause kommst? Wenn du frustriert warst und wenn du total durch bist. Und jetzt merken wir, die ganze Sache hat nicht nur was mit Sexualität zu tun, es geht auch um viele andere Dinge. Ich nenne mal ein paar Dinge, die man machen könnte. Schokolade essen. Anstrengender Tag, du isst Schokolade. Ja? Hast natürlich deinen Vorrat da oder bist du vorher noch weggefahren. Du könntest Sport treiben, das ist gut, relativ neutral. Du könntest Fernsehen gucken wie ein Verrückter, eine Serie nach der anderen. Warum? Weil du bist einfach durch und du kannst keinen klaren Gedanken mehr machen. Ja? Du könntest auf deinem Handy da den ganzen Reels durchschauen und so weiter. Mit jemandem telefonieren, spazieren gehen. Du könntest dir einen Porno angucken. Das ist letztendlich, wenn es so ist, eine Bewältigung von Langeweile oder Frust. Wenn ich dir jetzt sage, hör damit auf, und zwar egal, als ob es jetzt das übermäßige Schokoladenessen ist, das stundenlang Fernsehschauen oder die Pornografie, das ist völlig egal, dann wirst du das nicht schaffen, weil du musst mit deiner Langeweile und deinem Frust lernen, umzugehen. Und wenn das die Ursache ist, dann kann ich dir noch so oft predigen, tu das nicht. Es klappt nicht. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, flieh der Unzucht, dann müssen wir wissen, wovon wir fliehen. Und wir brauchen einen Fluchtplan. Ich war mal im Seminar beim Weißen Kreuz, das ist eine christliche Organisation, die sich um Sexualethik kümmert. Und da hat einer berichtet, wie er das mit einem jungen Mann gemacht hat. Er hat ihm einfach gesagt, du schreib doch einfach mal auf, in welchen Situationen tritt das auf. Und zwar jetzt genau. An welchem Wochentag trifft das an? Unter der Woche, wenn du arbeitest, oder am Wochenende, wenn du entspannt bist? Gleich, wenn du nach Hause kommst oder spät nachts? Wenn du vorher bei einer Veranstaltung warst, wo viel los war, oder hattest du vorher Ruhe gehabt? Was treibt dich dazu? Zum Beispiel diese innere Leere, dieser Frust, was war davor? Wo? Wo passiert das? PC, Handy, dies und jenes und so weiter fort. Ja? Einfach mal zwei Wochen lang, wann, wo, wie, warum. Und denke drüber nach. Das ist, was Paulus hier sagt. Sagt, überlegt euch, warum nimmt es euch gefangen? Warum nützt es euch? Warum macht ihr das eigentlich, was ihr tut? Und bevor ich fliehen kann, muss ich da erstmal wissen, was ich eigentlich tue, was eigentlich in meinem Herz los ist. Und dann hat er festgestellt, ja, das ist immer, er war Student, das ist immer gewesen, wenn ich alleine war und wenn ich abends keine Veranstaltung hatte, wo ich dann weiß, da gehe ich noch hin, ja, so zu anderen Studenten oder Ähnlichem, um meine Leere zu füllen in der Einsamkeit. Und dann haben sie sich überlegt, was können sie denn machen, um diese Einsamkeit zu füllen stattdessen? Weil man muss ja was Größeres haben, das habe ich ja von Peter gelernt. Du musst was Größeres haben, was du dagegen setzt. Sonst sagst du immer, oh, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ja, das bringt doch nichts. Irgendwann brichst du da zusammen. Du musst was haben, was größer ist, wo du sagst, stattdessen mache ich das. Und dann hat er da Fortschritte gemacht. Kam dann aber einmal ganz enttäuscht und hat gesagt, es ist schon wieder passiert. Es war so gut die letzten Wochen. Und dann haben gesagt, ja wann? Ja, an Ostern. Gerade an Ostern, heiliges Fest. Was war passiert? Vorher hat er es so gemacht, immer wenn dieser Impuls hochkam, hat er einen Freund angerufen, der Bescheid wusste. An Ostern waren alle Studenten weg. Er war nicht erreichbar. Er war besonders alleine, Extremsituation. Aber der Seelsorger hat ihn ermutigt, schau doch mal, du hast jetzt zwei Monate nichts gehabt. Und jetzt einmal an Ostern, jetzt guck mal das nächste Mal, wenn nächstes Mal wieder ein Feiertag ist, Pfingsten zum Beispiel, überlegst du dir vorher, was machst du, wenn deine Freunde weg sind? Wen kannst du dann anrufen? Und dann überlegen, was da zu tun ist. Also, hinter jeder Sucht steht eine Sehnsucht. Und wir sind einem Menschen so gemacht, dass Körper und Seele eine Einheit sind. Und du kannst das nur überwinden, wenn du was Größeres hast. Er fängt jetzt erstmal mit ganz normalen, simplen Sachen an, mit Weisheitsliteratur, also das ist Weisheitsdenken. Was bringt es mir? Das darf man sich durchaus fragen. Und dann überleg dir, wie tickst du? Wann tritt es auf? Warum tritt es auf? Was kannst du dagegen machen? Was kannst du dagegen setzen? Was füllt bei dir diese Leere, die dich zur Pornografie fühlt? Das ist übrigens, bei manchen ist das ein sehr schneller Weg, bei den meisten ist es ein sehr langwieriger Weg. Das dauert. Aber Gott geht da mit uns. Und ich möchte jetzt was bringen, das kam mir erst vorgestern ist mir das richtig aufgegangen. Gott gibt uns auch eine neue Identität mit unserem Körper. Und das sind jetzt die ganzen theologischen Argumente, die kommen. Lesen wir mal weiter im Text. Also die Korinther haben gesagt, oh, unser Körper, der hat auch mit Gott nichts zu tun. Die Speisen sind für den Bauch für die Speisen, aber Gott wird die zunichte machen. Haben wir schon erklärt bekommen. Paulus sagt ihnen jetzt, der Körper ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Das ist Christus gemeint und der Christus für den Leib. Gott ist jetzt der Vater gemeint, aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Und später, wir gehen jetzt also Vater, Sohn und Heiligen Geist durch, was das für unseren Körper bedeutet. Er sagt nämlich auch, dass wir, wenn wir jetzt den Vater zuerst gehen, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den wir von Gott haben. Also unser Körper, den haben wir von Gott, steht im Vers 19, und er wird von Gott auferweckt werden in Zukunft. Heißt, er kümmert sich sehr wohl drum, was wir mit unserem Körper machen. Und er will uns da auch helfen. Und ich habe etliche Predigten gehört und es gibt jetzt inzwischen super Predigtreihen, super Internetseiten die letzten Jahre, vor allem seit Corona über dieses Thema. Wenn ihr da ein Problem habt, klickt die mal durch. Das sind gute Seiten, ja. Einfach durchschauen. Ich kann ja jetzt nur so ein bisschen antippen, ja. Aber da kann man wirklich dann an die Wurzel gehen und schaut, was da auf euch passt, was auf eure Sehnsüchte passen, ja. Okay, und einer hat berichtet, das war interessant, er hat gesagt, er kam nie davon los, aber hat immer wieder zu Gott gebetet. Und dann hat er eines Tages mal gemerkt, boah, ist ja schon 2 Wochen her, habe ich gar nicht gemerkt. Und er hat erklärt, er denkt, das war deswegen, weil er immer zu Gott gebetet hat, der ihm den Körper geschaffen hat und der in Zukunft diesen Körper auferstehen wird. Weil Gott ist da nicht fern, Gott ist auch da drin. Auch in dunklen Momenten, auch in Momenten, wo man sich schmutzig fühlt und schmutzig ist. Der ist genauso da, er hat ihn ja geschaffen, er will doch das positiv machen und will uns da helfen. Und das war dann, hat lang gedauert bei ihm, aber dann war es bei ihm relativ plötzlich. Ja. Also Gott hat uns den Körper gegeben und wir werden auferweckt. Unser Körper ist zu 2 Dingen geschaffen. Zum einen zur Gemeinschaft mit Christus und zum zweiten steht im späteren Vers, um ihn zu verherrlichen. Und das finde ich jetzt besonders ermutigend, wenn man fällt in Sünde. Ich verherrliche Gott nicht nur in der Anbetung, im Lobpreis, sondern ich verherrliche ihn, Römer 12, wenn ich meinen Körper hingebe, wenn ich Witwen und Waise besuche, Jakobus 1, ja. Und wie hier steht, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und ich verherrliche Gott mit meinem Körper. Wie geht denn das? Bete ich Gott mit meinem Körper an? Wie verherrliche ich Gott mit meinem Körper? Und das ist eine Ermutigung, denke ich, wenn man fällt, wenn man sagt, ich habe jetzt, gut, diesmal war es nur 4-mal die Woche statt 5-mal. Aber was soll das bringen? Es geht doch nichts vorwärts. Dann würde ich sagen, doch. An 3 Tagen hat dein Körper Gott gepriesen. Dieser eine Tag, wo du nicht in diese Sünde gefallen bist, hast du Gott gepriesen. Und das ist es wert. Das ist es wert. Du brauchst nicht nur hier vorne anbeten. Du kannst genauso mit deinem Körper anbeten. Und da ist jeder kleine Schritt, den man macht, ist eine Anbetung Gottes. Und das gibt Hoffnung. Ein anderer Christus. Wir sind zusammen mit Christus. Und dann sagt er, ja, ihr könnt doch nicht ja, einerseits bei einer Prostituierten sein oder halt virtuell dann im Netz und gleichzeitig mit Christus. Versteht ihr, da ist eine Einheit. Das passt nicht zusammen. Das eine beeinflusst das andere. Und dann gibt es jetzt diesen Vers, der etwas schwierig zu verstehen ist. Ja, flieht die Unzucht, jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Was soll denn das heißen? Weil wenn ich Alkohol trinke, sündige ich doch auch gegen meinen eigenen Leib. Was meint er denn hier damit? Ich habe jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich denke, es kommt von der Schöpfung her. Da heißt es, und er zitiert es ja, die zwei, das ist ein Ehepaar, werden ein Fleisch sein. Das ist eine tiefe, innere, persönliche, intime Vereinigung, wo zwei wirklich eins werden. Man ist als Ehepaar eins, sind nicht mehr zwei Personen. Und das passiert mit der Prostituierten auch. Und deswegen sündet man gegen den eigenen Leib. Weil das diese tiefe innere Beziehung ist. Das passiert beim Alkohol, bei Drogen nicht. Es ist trotzdem keine Ehe, ja? Weil eine Ehe hat Verbindlichkeit. Und nebenbei, im Alten Testament, auch wenn man vorher einen Geschlechtsverkehr zum Beispiel hatte, musste man denjenigen nicht heiraten. Wenn er ein Lump war, sollte man es auch nicht tun. Ja? Der Vater konnte dagegen Einspruch erheben. Aber es ist trotzdem eine Verbindung. Ein anderer Bruder jetzt, habe ein paar Predigten über das Thema mir im Netz angeguckt. Er war bis 22, 23 Jahre stark in der Pornografie drin. Und er hat etwas gemacht, wo er selber sagt, dass das verrückt war. Und ich habe ein bisschen gezögert, soll ich es erzählen, soll ich es nicht? Ich denke schon. Ich habe gedacht, doch. Weil das ist das Reale, wenn du von Leuten hörst. Hört euch die Zeugnisse an. Und irgendeiner tickt so wie euch. Irgendeinen gibt es, der wie ihr tickt. Und er hat gesagt, er hat Jesus in alles hineingenommen. Steht ja hier, wir sind ja mit ihm zusammengefügt, ein Glied an seinem Leib. Mein Körper ist für Christus gedacht, also kann ich ihn doch in allem hineinnehmen. Er hat ihn hineingenommen in die Versuchung und jetzt wird es ein bisschen verrückt und in die Sünde. Weil er sagte, auch in der Dunkelheit ist er da. Das ist natürlich eine gefährliche Sache, wenn du es aus falscher Motivation machst, dann bist du unheilig und blasphemisch. Aber ich glaube, er hat es mit einem Herzen gemacht, wo er zu Gott geschrien hat, auch in der Sünde. Und er hat gesagt, und Jesus hat ihn dann befreit. Jesus kam da rein, weil Jesus auch unseren Körper will. Er will, dass wir ihn mit Geist anbeten, mit Seele anbeten, mit unserem Körper anbeten. Unsere Sehnsüchte, unsere Begierden, wie es in der Bibel steht, bringen oft in Dinge hinein, die uns gefangen nehmen, die uns nicht gut tun, die eine Sackgasse sind, die uns letztendlich zerstören. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir vorhin gesagt haben, du wirst durch Pornografie nicht beziehungsfähiger. Und auch wenn es alles heimlich läuft, man merkt es, wie du bist. Das braucht keiner öffentlich sehen. Aber dir fehlen die Fähigkeiten des Gebens, des Großzügigseins, des auf den anderen Schauen, des Spürens. Ja, das nicht fixiert sein, das loslassen können, das auch mal sich dienen lassen können. Ja, das eine ist ja immer holen, holen, holen. Sexualität ist geben und der andere gibt dir was und du kannst dich entspannen dabei und du musst nichts dabei tun. Das fehlt alles. Flieht die Unzucht, macht euch einen Fluchtplan. Wann passiert es, wo passiert es, warum passiert es, was könnt ihr dagegen tun? Wenn das passiert, wenn ihr in die eine Richtung könnt, da kommt der nächste Terrorist, wo geht er dann dahin? Was macht dann Ostern, wie aus dem Beispiel? Findet etwas Größeres. Und am Ende, und das finde ich das Schöne, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, den wir von Gott haben. Er hat uns gegeben, er will uns dabei helfen, er will uns da reinkommen, auch in das Dunkle. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind teuer erkauft und wir dürfen ihm mit unserem Körper preisen, die wir Gott gehören. Auch in diesen Dingen. Und ich stelle mir das vor, wie unter der Woche in all der Sünde, in all dem Versagen, Gott auch durch unsere Körper gepriesen wird und wehe er im Himmel sich freut darüber, weil wir wissen, wir dürfen ihn mit unserem ganzen Leben anbeten. Auch darin. Amen.